sind 5 Worte, die Lukas in einem Notruf ausspricht. Ich habe meine Freundin umgebracht. Der Polizei öffnet sich damit ein Fall, der in seiner Grausamkeit erschüttert. Tatort diesmal: Vechta. Der Notruf ging am 25. Juni 2023 ein. Was da noch nicht klar war: Lukas hat 98 Mal auf seine Ex-Freundin Sarah eingestochen. In dem heutigen Fall von Tatort Nordwesten geht es um eine Beziehung, die in einer Tragödie endete. Es geht um Eifersucht, Kontrolle und menschliche Abgründe. Was hat Lukas dazu getrieben? Wie konnte es so weit kommen? Bevor es weitergeht, in dieser Folge geht es auch um das Thema Suizid. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn es auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Mein Name ist Julian Reusch und zusammen mit Arne Jürgens aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung will ich all die offenen Fragen beantworten. Moin Arne, schön, dass du wieder da bist.
Ja, moin Julian, danke für die Einladung mal wieder.
Wir haben in unserem Podcast schon 2 Fälle zusammen besprochen. Einmal ging es auch schon um einen Mord und damals war es ein 31 Jahre alter Mann aus Bad Zwischenahn, der wegen einer Handydatei sterben musste. Und dann war da noch der Fall Karl Gorath, ebenfalls aus Bad Zwischenahn, der wegen seiner Homosexualität in Auschwitz gelandet ist. Beide Fälle verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Und an dieser Stelle kann ich es auch verraten: Du warst auch mein erster Gast bei unserer Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten Anfang März. Vielen Dank auch nochmal an dich, dass du dabei warst. Und ich möchte mich da auch nochmal bei allen bedanken, die sich auf unserer Instagram-Seite bei Tatort Nordwesten gemeldet haben, um einen Platz zu bekommen. Da wir nur begrenzte Kapazitäten hatten, mussten wir leider viele Absagen zuschicken. Doch schon mal der Hinweis: Vielleicht war das ja gar nicht ein einmaliger Termin. Daher, wer weiterhin Interesse hat, bei einer Live-Aufnahme dabei zu sein, folgt uns einfach weiterhin bei Instagram, einfach nach Tatort Nordwesten suchen. Und wenn es dann soweit sein sollte, erfahrt ihr es natürlich hier im Podcast, aber auch dort bei Instagram. Und natürlich wird auch der Mitschnitt unserer Live-Aufnahme hier bald bei uns im Podcast zu hören sein. Das ist doch sowieso klar. So, nun kommen wir aber zu unserem heutigen Fall, der wirklich unfassbar grausam ist. Wie war die Geschichte des Falls? Wie ging's los?
Ja, wir haben auf dem typischen Weg zuerst davon erfahren. Die Polizei hat eine Pressemitteilung herausgebracht. Ist ja so ein ganz üblicher Weg für uns, dass wir darauf zugreifen. Und in der stand halt, dass eine 23-Jährige mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet wurde. Täter offensichtlich ein 29-Jähriger, der daraufhin nämlich auch selbst den Notruf halt betätigt hatte und angerufen hatte, genau.
Wir hatten schon gesagt eingangs, er heißt Lukas, sie Sarah, zumindest nennen wir die beiden so. Für unsere heutige Aufnahme in Wirklichkeit heißen sie natürlich anders. Mit dieser Pressemitteilung, da stand ja auch schon drin, dass er in U-Haft war, aber das war ja nur der erste Schritt. Du bist dann ja auch bei, das kann man ja schon mal sagen, bei dem Prozess dann dabei gewesen und hast dann den ganzen Tathergang auch ja dadurch erfahren. Was ist denn in dieser Wohnung genau passiert?
Also der Angeklagte hat sich im Prozess ja auch eingelassen. Das heißt, wir sind an diese Informationen ja auch nur dadurch herangekommen, weil außer den beiden, also der Getöteten und ihn, gibt es halt niemand anderen, der mit dabei war, der da irgendwas zu sagen könnte. Das bedeutet wiederum aber auch, alles, was wir hier heute besprechen, ist natürlich auf den Aussagen des Angeklagten bzw. des später Verurteilten begründet. Was genau passiert ist, werden wir ja nie erfahren, sondern da müssen wir uns darauf verlassen, was er gesagt hat. Also es gab vorher bereits eine Trennung, also es war seine Ex-Freundin, und seiner Aussage nach hat er sie halt zu einer Art Versöhnungstreffen eingeladen, wollte auch ein Frühstück vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, und wollte mit ihr halt die Zukunft besprechen, wollte mit ihr wieder zusammenkommen. Dabei stellte sich dann aber schnell heraus, dass sie daran kein Interesse hatte. Es kam zum Streit und dann eben zu dieser unfassbar brutalen Tat.
Es waren am Ende 98 Messerstiche. Wie ist es denn genau abgelaufen? Wie kam es denn dazu? Ist er quasi ausgerastet, nachdem sie gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit dir zusammenkommen?
Er hatte ja, wie ich gerade schon erwähnt hatte, das alles vorbereitet und so weiter. Sie kam dann, hatte sich wohl auch etwas verspätet. Es gab dann ein erstes Gespräch mit ihr. Angeblich ist es dann zu einvernehmlichen Sex gekommen. Konnte man auch nicht anders nachweisen. Das war auch eine Frage, die im Prozess besprochen wurde. War es vielleicht postmortal, dass dieser Sex stattgefunden hat? Konnte ausgeschlossen werden, weil sie danach natürlich gerichtsmedizinisch untersucht wurde und es keine Spuren darauf gab, dass es danach gewesen wäre. Also, wie gesagt, diesen Sex, den hat es dann wohl gegeben. Und anschließend folgte dann ein Gespräch, in dem er ihr halt seine neue Lebenssituation präsentieren wollte. Er hatte einen neuen Job gefunden. Er hatte sein Leben wieder auf die Reihe gekommen, in Anführungszeichen, und wollte zu ihr zurück. Sie hatte sich ungefähr ein Jahr vorher von ihm getrennt. Es war so ein bisschen On-Off-Ding dann zwischen den beiden. Gab wohl auch Kontakt die ganze Zeit, aber er wollte halt dafür sorgen, dass sie dann wieder zusammenkommen. Sie hat ihm daraufhin aber wohl klar gemacht, dass sie das nicht möchte, dass sie sich das nicht vorstellen kann. Es ist zum Streit gekommen. Dieser Streit steigerte sich. Sie wollte schon einmal die Wohnung verlassen, ist kurz aufgestanden. Er hat sie dann nochmal überredet zu bleiben. Und dann wurde es halt immer intensiver und sie wollte dann wirklich schlussendlich gehen. Und er hat sich ihr in den Weg gestellt, hat gesagt, ich bin noch nicht mit dir fertig. So hat er es selber auch zitiert im Gerichtssaal, also sich selbst zitiert. Und hat sie dazu gebracht, dass sie sich halt auch wieder hinsetzt und hat dabei auch dann schon ein Messer, die spätere Tatwaffe, zur Hand genommen.
Wir reden hier nicht von einem Taschenmesser, sondern von einem, ich glaube, 12 Zentimeter langen Kampfmesser.
Der Begriff Kampfmesser, der kam dann von dem Richter in der Gerichtsverhandlung. Entsprechend haben wir es dann auch im Artikel so zitiert. Das war ein sogenanntes Fahrtenmesser. Das wird bei der Jagd benutzt etc. pp. Er hatte es angeblich vorher bei sich schon auf dem Schreibtisch liegen und hatte das halt damit begründet, dass er damit immer Pakete geöffnet hat und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich eine mächtige Klinge mit diesen 12 Zentimetern.
Ja, und er hat sie halt ja auch bedrohlich gegen sie erhoben. Also es war ja klar, dass das jetzt hier eine Situation ist, die sehr schnell kippen kann.
Auch da hatte er ein Zitat parat. Er sagte dann, dass seine Ex-Freundin ihm gesagt hätte, seinen Namen und du bedrohst mich gerade mit einem Messer. Also sie wollte ihn offenbar nochmal ins Gewissen reden und ihn nochmal zurückholen in diese Situation. Sie ist daraufhin dann lauter geworden, so hat er ausgesagt. Und er hat ihr dann versucht, mit der Hand den Mund zuzuhalten, woraufhin sie zugebissen hat. Und dann folgten halt eben diese Stiche, wo der Angeklagte bzw. der später Verurteilte auch gar nicht mehr sagen konnte, wie oft er zugestochen hat und selber wohl überrascht war, als ihm bei der Polizei kundgegeben wurde, wie oft er eingestochen hatte.
Dass er fast 100 Mal auf sie eingestochen hat. Ich glaube, später heißt es dann auch, dass 2 Stichverletzungen im Oberkörper tödlich waren. Er hat ja auch eigentlich dann nur auf den Oberkörper eingestochen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
Ja, da gab es eine Besonderheit. Also erstmal musste der zuständige Gerichtsmediziner, ein ganz erfahrener Mann hier aus dem Nordwesten, der halt in solchen Fällen auch oft dazugezogen wird, musste ja so ein eigenes, fast schon Kartografierungsverfahren für ihren Körper entwickeln. Also er hat den Körper in verschiedene Bereiche eingeteilt, weil einfach diese Vielzahl der Stiche, die ja auch bei einer toten Person dann gar nicht mehr so klar zu differenzieren sind, aber fürs Gutachten unfassbar wichtig ist, dass da die Zahlen dann auch stimmen. Mit diesem Verfahren musste er da erstmal vorgehen und einzelne Bereiche des Körpers zählen. Und dabei ist halt ganz schnell aufgefallen, dass die Stiche halt maximal bis zum Hals gingen. Das Gesicht wurde komplett ausgespart, auch die Arme wurden ausgespart. Es war der Oberkörper, es war der Rücken und auch unten der Bereich Scham und Beine waren auch ausgespart. Wurden keine Stiche gefunden.
Es hieß dann auch, dass Sarah noch etwa 2 bis 6 Minuten gelebt hat bei dem ganzen Martyrium. Es muss ein grausamer Tod, es müssen grausame letzte Augenblicke für sie gewesen sein. Du sagtest noch, dass er auch auf ihren Rücken eingestochen hat. Heißt das, dass er sie nochmal umgedreht hat und dann weiter eingestochen hat?
Von dem aktiv Umdrehen können wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Es ist so, er hat ganz offensichtlich erstmal im Stehen auf sie eingestochen. Das ließ sich auch anhand der Winkel der Stiche feststellen. Also da müssen die beiden voreinander gestanden haben. Und ja, sie wird entweder direkt auf den Rücken gefallen sein oder er hat sie dann tatsächlich nochmal umgedreht. Es ist aber auf jeden Fall Fakt, dass viele Stiche auch postmortal stattgefunden haben. Das lässt sich relativ einfach feststellen von der Gerichtsmedizin, weil diese Stichwunden ganz anders aussehen, wenn dann auch kein Blut mehr austritt. Also man spricht in diesem Fall von einem sogenannten Overkill. Ja, also die Person ist in einem solchen Blutrausch wirklich, dass sie völlig unkontrolliert weiter auf die Person einsticht. Also minutenlang muss er eingestochen haben, auch wahrscheinlich als sein Opfer schon tot war.
Irgendwann war Sarah dann tot. Wie ist es dann weitergegangen? Was hat er dann gemacht?
Ja, das ist auch so ein großer Bereich, da kommen wir jetzt erstmal in diesen Punkt rein, weshalb er überhaupt angeklagt wurde. Also es steht ja im Raum, ob es Mord oder Totschlag war, was natürlich mit erheblich anderen Gefängnisstrafen dann zu tun hat. In dem Fall war es ja so, dass ihm Mord vorgeworfen wurde. Und jetzt, wie gesagt, sind wir bei einem Punkt, nämlich er hatte bereits Sachen vorbereitet. Also er hat sie getötet und in seiner Wohnung gab es zwei Holzkohlegrills, die waren da auch vorher schon. Die hatte er schließlich dann im Badezimmer aufgestellt. Also er hat versucht, sich selbst zu suizidieren mit diesen Sachen und kannte aber auch die Vorgehensweise schon. Also er wusste, ich muss jetzt die Fenster abkleben. Erst wollte er es in der Küche machen, hat versucht, die Dunstabzugshaube abzukleben. Die war dann aber wohl so verfettet, dass dieses Klebeband nicht gehalten hat. Also ja,
Er hatte einen Plan. Genau, und das war dann eine der Fragen, wir gehen da später nochmal genauer drauf ein, Mord oder Totschlag, wie jetzt am Ende dann auch argumentiert wurde. Es hat nicht geklappt aus seiner Sicht, er hat es überlebt, aber er hatte sie dann ja auch, also wegen Dunstabzugshaube, das heißt, dann war das Tatgeschehen für den Moment in der Küche, da hat es nicht funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann ging es in das Badezimmer.
Also erstmal hat er, jetzt wenn wir mal direkt nach dem Tod einsteigen, wieder aufgrund seiner Aussage, hat er erstmal die Wohnung auch gesäubert, hat alles ja soweit vorbereitet und er behauptet, dass er dann den Entschluss gefasst hat, sich zu suizidieren. Die ganze Tat sei ein spontaner Akt gewesen, er hätte es nicht vorher geplant, sondern er wollte sich mit ihr versöhnen. Und dann ist das passiert, er habe wieder zu sich gefunden quasi, habe realisiert, was passiert ist und sich dann entschieden, sich umzubringen. Er soll noch kurz darauf auch die Wohnung verlassen haben, da ein bisschen ziellos umhergewandert sein, soll in Nachbars Garten dann Rosenblätter abgepflückt haben. Diese ganzen Vorbereitungen gingen dann weiter, er hat dann die Leiche seiner Ex-Freundin auf einer Matratze durch die Gegend gezogen, hat ihr Kleid nochmal zurückgerückt. Sie hat ein rotes Kleid getragen, was natürlich auch total blutverschmiert und zerfetzt war und so weiter. Ja, hat sie da hingelegt.
Die Rosenblätter dann auch auf sie, glaube ich, drapiert.
Ne? Genau, hat diese Rosenblätter drapiert und hat das Ganze dann ins Badezimmer verlagert, ist dann mit ihr ins Badezimmer, weil es da einfach einfacher war, das abzukleben. Hat diese Holzkohlegrills auch entzündet. Und auch wieder seine Aussagen, er hatte sich vorher noch Videos und Fotos der Beziehung runtergeladen, hat die dann sich angeschaut und wollte sich suizidieren, hat dann aber gemerkt, das ist gar nicht so einfach, weil das ist natürlich ein unfassbares Kratzen und sowas dann im Hals entsteht, gerade wenn man es so macht, wie er es gemacht hat. Und er hat es einfach nicht geschafft, er hat dann das Badezimmer verlassen, ist dann vors Haus getreten und hat da dann den Notruf angerufen.
Dann auch die 5 Worte im Telefon, die ich eingangs erwähnt habe. Daraufhin wurde er dann auch, glaube ich, widerstandslos festgenommen. Er saß in U-Haft. Wenn wir jetzt mal über die beiden sprechen, über Sarah und Lukas, du hattest es schon erwähnt, sie waren mal ein Paar, hatten auch weiterhin Kontakt. Was weiß man denn noch, wo die sich eigentlich her kennengelernt haben?
Das ist alles im Prozess in seiner Aussage zu Anfang herausgekommen. Also die beiden haben sich Ende Juli 2019 in einer Diskothek mit dem Namen X in Herford in Nordrhein-Westfalen kennengelernt. Da waren einmal im Monat Partys der sogenannten Dark Society. Der Richter hat es als die Gothic-Szene umschrieben. Und ab Januar 2020, wenige Monate danach, ein halbes Jahr danach, waren sie dann wohl ein Paar, haben aber nicht zusammen gewohnt, sondern er hat weiter in Vechta gewohnt und sie bei ihren Eltern.
Was hat er eigentlich für einen Beruf gehabt?
Also er hat mal eine Ausbildung gemacht zum Tierwirt Richtung Schweinehaltung, war dann eine ganze lange Zeit arbeitslos, hängt auch mit seinen psychischen Problemen zusammen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, und hatte dann aber vor der Tat, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, nochmal so einen neuen Wind für sich bekommen. Er hat dann bei einem Direktvertreiber für Tiefkühlkost gearbeitet und genau, ja, war da nochmal, hatte nochmal so einen Push bekommen für sein Arbeitsleben. Ja.
Und deswegen auch das Treffen. Er wollte sie quasi auch als Argument damit nochmal zurückgewinnen. Ich habe mein Leben wieder im Griff. Ich habe jetzt hier neuen Mut für mein Leben gefasst. Ne?
Exakt, weil das auch einer der Trennungsgründe war, die sie angeführt hat, dass er halt sich total schweifen lässt, in seinen psychischen Problemen versinkt und sie gar nicht mehr mit ihm zusammen sein kann.
Dann wissen wir ja auch, dass er die Beziehung 1,5-2 Jahre, die sie offiziell zusammen waren, ja eigentlich als eine sehr schöne, sehr prägende Zeit erzählt hat, aber auch ihre Schwester, die Schwester von Sarah, hat ja vor Gericht ausgesagt und hat den Angaben von Lukas so ein bisschen widersprochen dann auch, ne?
Sie hat sich selbst dazu entschieden, die jüngere Schwester der Toten vor Gericht auszusagen. Also sie war Teil der Nebenklage, das muss man dazu sagen. Also einmal ist da die Staatsanwaltschaft vertreten, die ja auch die Anklage erhoben hat. Dann gab es eine Nebenklage, die vertreten durch eine Rechtsanwältin, bestehend aus der Mutter und der Schwester, die auch also die ganze Zeit im Gerichtssaal saßen und damit ja auch demjenigen, der ihre Schwester oder beziehungsweise Tochter getötet hat, immer gegenüber saßen und auch seinen Ausführungen zuhören mussten. Sie hatte sich dann entschieden, weil sie diesen etwas entgegensetzen wollte. Er hatte das doch als ja glückliche Beziehung und so weiter beschrieben. Doch die Schwester hat dann schon gesagt, das ist klar, es mag am Anfang eine glückliche Zeit gegeben haben, aber es ging schnell dahin, dass der Täter sein späteres Opfer auch psychisch unter Druck gesetzt hat, dass er sie komplett vereinnahmt hat, dass er immer wollte, dass sie nach Vechter kommt zu ihm. Und ja, hat er auch noch so eine kuriose Begebenheit beschrieben, nämlich, dass er super gerne halt so Zweite Weltkriegsuniformen getragen hat, was der Familie halt auch total komisch vorkam.
Du hattest auch schon gesagt, dass er ja auch psychische Probleme hatte. Da ist man natürlich auch schnell bei der Kindheit und ich glaube, da hat sein Pflegevater ausgesagt, auch vor Gericht zu.
Ja, da gab es eine auch sehr interessante Aussage des Pflegevaters, der halt in der Nachbarschaft gelebt hatte und der spätere Täter ist als Kind mit seinem Bruder gemeinsam bei der Mutter aufgewachsen, aber nach den Beobachtungen eben dieses Nachbars, dieses späteren Pflegevaters dort halt total verwahrlost. Im Prozess ist dann irgendwann auch nochmal die Aussage von Lukas gefallen, seine Mutter hätte ihn mal für 1 Euro verkaufen wollen. Es gab Szenen, wo er in der Kälte draußen gewartet hat auf sie, sie ihn aber nicht abgeholt hat. Ja, und dieser Mann hat halt langsam dann Vertrauen zu diesen beiden Kindern aufgebaut und sie dann auch später in Pflege genommen, hat aber auch davon berichtet, dass dort ja es extreme psychische Auffälligkeiten zu dieser Zeit gab. Er sagte aber auch, dass das eigentlich über die Jahre dann auch größtenteils aufgearbeitet werden konnte, bis auf leider diesen doch immer noch schlechten Kontakt zur Mutter, wo er auch ganz klar sagte, dass das einen schlechten Einfluss auf diese beiden Kinder hat.
Genau, ich glaube, bei dem Bruder von Lukas hat sich es auch so geäußert, dass der dann auch vorbestraft war dann noch oder der zumindest dann noch Straftaten begangen hat. Ne?
Genau, er hat als Kind auch schon geklaut, der Bruder, und hatte letztendlich noch größere Probleme. Auch das war einer der Trennungsgründe tatsächlich, weil sich der Bruder von Lukas dann auch im Vorfeld suizidiert hatte.
Der hat sich das Leben genommen. Lukas selber, war der auch vorbestraft vor seiner Tat heute?
Nein, also Lukas ist vor Gericht noch nie vorher in Erscheinung getreten. Auch allgemein hatte man jetzt von ihm nicht den Eindruck, dass er irgendwie ja besonders aggressiv wäre oder so. Er war im Gerichtssaal auch doch immer sehr gefasst, war ordentlich gekleidet, sah eigentlich aus wie so der typische 30-jährige Nachbar von nebenan.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Der Pflegevater hat dann auch noch ausgesagt, dass er auch zu psychischen Abstürzen gekommen ist und auch immer wieder mal zu Selbstmordgedanken, halt oft nach Trennungen. Also irgendwie eine Art von Angst vor Verlust, von Trennung spielte da irgendwie auch eine Rolle bei Lukas, kann man glaube ich festhalten. Ne?
Ja, und da sind wir jetzt auch wieder bei diesen vorbereiteten Holzkohlegrills. Da hatte er halt auch ausgesagt, die hätte er sich schon zum Zeitpunkt der Trennung geholt und sich damals halt auch schon informiert, wie das Ganze funktioniert. Also man sieht, er ist mit Zurückweisung nie zurechtgekommen, sondern ist dann immer ganz bis zum Äußersten gegangen, wenn ihn sowas erwartet hat.
Wir hatten jetzt schon viel über den Prozess gesprochen, lass uns da jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver einsteigen. Der Prozess wurde am 12. Dezember 2023 am Landgericht in Oldenburg gestartet. Wie gesagt, die Tat war im Juni 2023. Du warst an, ich glaube, 2 Tagen mit im Gerichtssaal. Beschreib doch mal, wie war denn das da in dem Saal? Das war ja auch nun mal ein Fall, der ja nicht alltäglich ist. Wie war die Stimmung? Wer war überhaupt alles dabei?
Wir haben ja auf der einen Seite den Angeklagten mit seinem Anwalt gemeinsam, auf der anderen Seite hatten wir, wie gerade eben schon kurz dargestellt, den Oberstaatsanwalt und dann halt mit dieser Besonderheit der Nebenklage, dass da Mutter und Schwester mit im Gerichtssaal waren. Aber auch neben mir, es gibt ja dann so einen kleinen Zuhörerraum, getrennt durch eine Glasscheibe von dem eigentlichen Geschehen da vorne. Da waren relativ viele Menschen, gerade beim ersten Prozesstag stand ich wirklich da auch lange an, um da reinzukommen. Alle müssen dann ja auch noch durch so eine Sicherheitskontrolle. Zum einen waren dort viele Polizeischülerinnen und Polizeischüler, die sich diesen Fall einmal am ersten Gerichtstag angeguckt haben, aber auch ziemlich viele Bekannte, Freunde und so des Opfers und angeblich auch ein Mann, der sich dann als jemand zu erkennen gegeben hat, mit dem die Getötete ja angebandelt hat.
Und sich regelmäßig getroffen hat.
Genau, sich regelmäßig getroffen hat. Auch das hatten wir gerade eben noch gar nicht erwähnt, war auch nochmal ein Punkt, der auch in der Anklage deutlich wurde, der Oberstaatsanwaltschaft. Nämlich, ihm wurde vorgeworfen, seine Ex-Freundin halt auch deshalb getötet zu haben, weil sie im Begriff war, eine neue Beziehung einzugehen.
Du hast die Anklage jetzt angesprochen. Die Anklage war ja auch wegen Mord.
Genau, also angeklagt war er wegen Mord, weil man halt auch gesagt hat, da sind Mordmerkmale, die in Betracht kommen. Und ihm wurde gesagt, er hätte das soweit vorbereitet. Also es gab da zum Beispiel auch eine Nachricht, ich habe eine Überraschung für dich. Und der Oberstaatsanwalt, der hat das so gewertet, dass eben diese Überraschung halt der Tod war,
aber
der auf sie gewartet hat. Aber er selbst
hat das anders argumentiert.
Genau, er hat anders argumentiert. Er hat gesagt, er hat ein Frühstück vorbereitet und sie Überraschung Lachs gekauft. Und also er wollte es besonders schön machen für sie. Das war seine Aussage.
Genau, hat er irgendwie auch noch ein paar besondere Getränke, glaube ich, besorgt. Es war ja auch so noch irgendwie mal ein Thema, wie alkoholisiert war er eigentlich an dem Tag? War auch noch so ein Thema in dem Gericht, ne?
Laut seiner Aussage war er stark alkoholisiert. Das hat sich dann ein bisschen als falsch herausgestellt. Letztendlich konnten 0,4 Promille bei ihm gemessen werden. Man muss aber auch da in Betracht ziehen, dass er wirklich dann morgens wohl angefangen hat, Alkohol zu trinken. Laut seiner Aussage war er halt ein bisschen nervös und hatte wohl so Mischgetränke vorbereitet und auch eine Flasche Behrensen soll da gewesen sein, weil er wohl mit ihr zusammen ein bisschen was trinken wollte. Aber wie gesagt, dann sei er nervös geworden vorher, hätte da schon was getrunken. Und auch nach der Tat soll er halt noch ein bisschen Alkohol getrunken haben, laut seiner Aussage.
Wie hat Lukas denn eigentlich im Gerichtssaal verhalten? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, als sehr ruhig, sehr gefasst, auch wo er von dieser Tat erzählt hat. Das ist natürlich eine ganz kuriose Situation, wenn man auch sitzt und einer Person dabei zuhört, wie sie gerade berichtet, wie sie einem anderen Menschen das Leben genommen hat. So eine Situation, in die geraten gerade auch selbst ich in meinem Beruf jetzt nicht so häufig. Aber er war wirklich sehr gefasst, er war sehr sortiert, sah wie gesagt ordentlich aus.
Wir hatten es ja auch schon gesagt, es war immer die Frage, ist es jetzt Mord oder Totschlag? Wie gesagt, die Anklage war Mord, als Mordmerkmale waren Heimtücke oder niedrige Beweggründe angeführt. Wir können es jetzt vielleicht mal vorwegnehmen, am Ende wurde er nicht wegen Mord verurteilt. Wie ist diese Abwägung zustande gekommen?
Ja, also die Frage, der sich das Gericht dann stellen muss, ist, ob es halt diese Mordmerkmale, ob die erfüllt sind. Erstmal ist es dazu wichtig zu wissen, ist es nicht, wie so allgemein oft vermutet wird, ein Mord ist, wenn ich es vorher geplant habe, Totschlag ist, wenn ich jemanden aus dem Affekt getötet habe. Sondern es geht wirklich um diese Mordmerkmale. Und die beinhalten halt, dass eine Tat besonders verwerflich ist. Laut dem Richter sind zwei in Betracht gekommen. Das sind die von dir angesprochenen niederen Beweggründe. Dazu zählt sowas wie Rassenhass beispielsweise. Ne, gibt's ganz klare Vorgaben vom Bundesgerichtshof, an die sich das Gericht auch halten muss. Ne, diese Tat muss dann auf moralisch niedrigster Stufe stehen. Und das andere wäre dann Heimtücke. Das bedeutet, dass das Opfer arg und wehrlos ist. Auch da hat der Richter ein Beispiel angeführt. Wenn jemand schläft, dann ist es ganz klar, dass ich ihn arg und wehrlos getötet habe.
Und diese beiden Punkte hat das Gericht einfach nicht als gegeben angenommen.
Genau, bei der Heimtücke wurde zum Beispiel berücksichtigt, dass es ja offenbar vorher diesen Streit gab. Wie gesagt, es ist immer schwierig, er ist der einzige Zeuge, kann sich das natürlich auch so zurechtgelegt haben, er wird sich ja auch vorher mit seinem Anwalt besprochen haben, aber wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es so passiert ist, wie er es gesagt hat. Und wenn da halt dieser Streit ist, ja, und sie die Gelegenheit hat zu gehen, ja, sich ja auch selbst nochmal, wie er ausgesagt hat, selbst nochmal hingesetzt hat. Ne, er hat das Messer gezogen, so. Sie hat nicht sofort die Wohnung verlassen, sondern sogar ja nochmal auf ihn eingeredet. All das spricht juristisch gesehen gegen die Heimtücke.
Und deswegen war es dann am Ende auch nur in Anführungsstrichen ein Totschlag, weswegen er verurteilt wurde. Magst du mal sagen, wie das Urteil denn am Ende aussah?
Es ist ja so, dass sich die Strafkammer, es ist ja nicht nur ein Richter, es sind ja mehrere Leute, die da auch mit zugehören, dass sie sich dann zurückziehen und dann wirklich, wie man das auch aus Film und Fernsehen kommt, der Richter kommt wieder rein, ganz gespannte Stimmung im Saal, alle stehen auf. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Genau, und da hatte er dann halt eben diese 10 Jahre, die auch übrigens von der Oberstaatsanwaltschaft dann nur gefordert waren, weil auch der Oberstaatsanwalt nicht das nachweisen konnte. Also Richter und Oberstaatsanwalt haben ganz klar gemacht, dass sie das persönlich vielleicht auch anders sehen, da vielleicht auch eine höhere Strafe für angemessen halten, aber sie halt in dem rechtlichen Rahmen entscheiden. Und der war so gegeben, dass die Maximalstrafe, ich glaube, bei 11,5 Jahren gelegen hätte, aufgrund der verminderten Schuldfähigkeit, wo gar nicht der Alkohol so sehr reinspielte, sondern eher halt die psychische Verfassung des Angeklagten, sind es dann nur diese 10 Jahre gewesen.
Und du hast gesagt, er war der einzige Zeuge. Dazu gab es zwar ein paar Indizien, klar, Tatwaffe und so, aber man konnte es halt nicht nachweisen, dass es dann vielleicht doch ein Mord war. So kam es dann zu diesem Urteil. Du warst dabei, als das Urteil verkündet wurde. Du hast ja bestimmt dann auch mal zum Angeklagten, zu Lukas, zum Verurteilten, kann man jetzt ja sagen, geguckt. Wie hat er reagiert?
Der erste Moment, da zieht natürlich der Richter alle Blicke auf sich, wie er da reinkommt und auch das Urteil verkündet, sich dann nach den hinsetzt. Dann ging natürlich der Blick schnell rüber zum Angeklagten. Der war sehr gefasst. Es war aber auch ja so, dass das wirklich das geringste Strafmaß war, was ihn erwartet hatte. Wäre er für Mord verurteilt worden, wäre es lebenslänglich gewesen. Das heißt, er wäre mindestens 15 Jahre eingesperrt gewesen. Erst dann hätte man über eine Freilassung entscheiden können, die dann immer wieder auch aufgrund seiner psychischen Verfassung halt, die wird dann bewertet. Also man hat da jetzt keine Erleichterung gesehen. Er hat das eher so aufgenommen wie, ja, jetzt habe ich die Strafe erhalten, die ich mir erhofft hatte tatsächlich. Ne?
Wie hat denn die Nebenklage bestehend aus Mutter und Schwester reagiert?
Die waren den ganzen Prozess über sehr, sehr gefasst, vor allem angesichts dieser Person zu sitzen, die einen geliebten Menschen aus ihrem Leben gerissen hat. Es gab auch nur einen einzigen Zeitpunkt, wo sie tatsächlich mal den Gerichtssaal verlassen haben. Das war, als die Fotos vom Tatort gezeigt wurden. Da hatte dann der Richter angesprochen, dass das im Rahmen der Beweisaufnahme halt aufgeführt werden muss. Und das muss auch hier gezeigt werden. Aber es ist natürlich nichts, wo sich die nahen Angehörigen belasten müssen. Da hatten sie halt einmal den Saal verlassen. Ansonsten waren die wirklich sehr stark und haben auch den Blick nicht abgewendet, sondern haben immer wieder auch zum Angeklagten geguckt, wenn er erzählt hat, haben den Augenkontakt quasi gesucht, sich wirklich dem gestellt und wollten ihn wohl auch konfrontieren. Und auch als das Urteil dann gefallen ist, also man muss dazu sagen, die Nebenklage hatte lebenslänglich gefordert. Die haben gesagt, wir können uns nur auf ihre Aussagen verlassen, aber wir zweifeln da einiges an. Es gab da auch noch so ein paar offene Fragen, die da geblieben sind, die halt auch nie beantwortet werden können. Und ich denke, dass sie es aber auch dabei beruhen, also es gibt ja immer noch das Recht der Revision. Es erschien aber nicht so, dass die da noch das nochmal durchmachen wollen, sondern die waren mit dem Urteil dann in dem Sinne einverstanden, auch wenn sie sich eine andere Strafe von ihm erwartet hätten, einfach aufgrund dieser Tat.
Und wollen damit vielleicht einfach mal abschließen und weitergehen. Wir hatten immer wieder den Richter jetzt schon angesprochen. Das war Sebastian Bührmann, ein sehr bekannter und charismatischer Richter hier in Oldenburg. Der hat ganz viele große Fälle gemacht. Nils Högel-Fall, ganz bekannt. Der Holzklotzmord in Oldenburg, ganz bekannt. Wie hast du ihn wahrgenommen in dem Prozess? Der war ja auch dann ja sehr meinungsstark noch, ne?
Also Bührmann ist ja eine absolute Koryphäe hier in Oldenburg, was das Strafrecht angeht. Eben aus diesem Grund war er ja auch wieder bei diesem Fall dann Vorsitzender Richter. Ja, es gab eine ganz kuriose Situation am Ende nochmal. Da ist man ein bisschen anders geworden, weil also der Oberstaatsanwalt hat den Strafrahmen vorgeschlagen quasi. Also hat sein Plädoyer gehalten. Danach war die Nebenklage, die ja, wie ich gerade erzählt hatte, lebenslänglich gefordert hat. Und dann kam nämlich der Anwalt des Angeklagten nochmal zu Wort. Und der hat da wirklich einen Auftritt hingelegt, der, ja, ich möchte ihn mal als pietätlos bezeichnen, weil er sich wirklich hingestellt hat und gesagt hat, zum einen, ja, er würde diese Mordmerkmale ja auch sowieso nicht sehen, aber die später Getötete hätte da ja auch nie hinfahren müssen und hat dann tatsächlich die Familie angesprochen und so in die Richtung, wäre sie da nie hingefahren, dann wäre die Tat ja auch nicht passiert.
Täter-Opfer-Umkehr fast.
Das geht ziemlich in die Richtung. Das war sehr irritierend. Das war auch tatsächlich der einzige Moment im Gerichtssaal, wo dann auch mal dieser kleine Block mit den Bekannten und der Familie so ganz unruhig wurde und dann wirklich eine Empörung ganz deutlich wurde. Sehr irritierend. Das ganze Plädoyer war dann abgeschlossen. Dann kam die Verkündung des Urteils und dann richtete sich der Richter Bührmann nicht an den Anwalt, sondern ganz im Gegenteil an die Familie. Und sagte denen als allererstes, das, was der Anwalt des Angeklagten ihnen hier gerade gesagt hat, das vergessen sie mal ganz schnell wieder, weil sie tragen selbstverständlich keinerlei Mitschuld daran. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe, ihre Tochter, ihre Schwester daran zu hindern, irgendwo hinzufahren. Diese Tat hat dieser Mann ganz alleine begangen, das ist gar keine Frage. Und diese Empathie, die er da auch hat mitschwingen lassen, das sind immer diese Gänsehautmomente, das ist wirklich was, da ist er ein ganz empathischer und einfühlsamer Leiter dieses ganzen Prozesses. Er hat dann auch der Familie nochmal dazu geraten, das wirklich mit dieser Verhandlung jetzt abzuschließen und diesen Mann, das fand ich auch so einprägsam nochmal, diesen Mann nicht über ihr Leben bestimmen zu lassen. Also Hass jetzt nicht Einzug erhalten zu lassen und jetzt sich darauf die ganze Zeit zu fokussieren, sondern ihre geliebte Tochter, ihre geliebte Schwester, ihre Familienangehörige in guter Erinnerung zu haben und damit abzuschließen.
Ein Zitat von Richter Bührmann war dann auch, wir haben es nicht nur mit einem besonders traurigen Verfahren zu tun, sondern auch mit einer monströsen Tat. Also er findet da auch immer sehr starke Worte für die Fälle und denkt er auch mal sehr an die Angehörigen, habe ich so das Gefühl, dass er die sehr im Blick hat. Wir hatten es schon gesagt, bei den Mordmerkmalen, Heimtücke und niedrige Beweggründe hat man hier in diesem Fall keine Anhaltspunkte gefunden. Du hast auch in der Nordwestzeitung einen Kommentar noch nach der Urteilsverkündung geschrieben zum Thema Femizid. Was genau muss man darunter verstehen?
Vielleicht eine ganz kleine Geschichte dazu. Das war noch nach der Verhandlung. Da saß ich da kurz mit einer Kollegin von der DPA, von der Deutschen Presseagentur. Das war ja wirklich auch für alle Beteiligten da heftig. So, weil da wurden Sachen angesprochen, die blutigen Details wurden genannt und so weiter und so fort. Deshalb hatten wir uns noch mal kurz unterhalten und da hatte sie das noch mal erzählt. Sie hatte mich noch mal auf diese Zahl gebracht, die mir auch gar nicht so konkret im Kopf war. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Und das ist halt, ja, aus diesem Grund, weil das halt so ein häufiges Phänomen ist, gibt's halt den Begriff des Femizids. Das bezeichnet dann die Tötung von Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Ne? Und das Ganze steht dann im Kontext des Patriarchats, dass du halt sagst, ja, jemand wird verlassen und tötet dann seine dann ja Ex-Partnerin, weil er so eine Art Besitzanspruch auf sie mitbringt.
Aber es ist jetzt in der deutschen Rechtsprechung nicht verankert, oder verstehe ich das falsch?
Genau, es gibt das nicht, das ist kein juristischer Begriff. Das ist aber eine Diskussion, die immer wieder aufgemacht wird, weil halt gerade, zum Beispiel kann man ja diesen Kontext der Ehrenmorde nennen. Das ist ja auch etwas, was immer wieder durch die Medien geht. Also wenn dann eine Frau oder ein Mädchen getötet wird, weil sie angeblich die Ehre ihrer Familie beschmutzt hat. Das ist ein ganz, ganz häufiges Phänomen. Wir können da mal einmal kurz in die Zahlen reingucken. Fast jeden dritten Tag. Sie werden halt nicht offiziell erhoben, weil es ja kein offizieller Rechtsbestand ist. Aber es gibt andere Stellen, die das halt zusammenzählen. 2022 sollen es 133 gewesen sein. 2023 ist diese Analyse noch nicht ganz abgeschlossen. Da waren es aber mindestens 114. Und es gibt sogar in den sozialen Medien so einen Femizid-Ticker bei Instagram. Und da wurde jetzt am 25. Januar zuletzt der 10. Femizid in Deutschland festgestellt.
Nur 2024.
Genau.
Also alle 3 Tage kommt leider, muss man sagen, ziemlich genau hin. Und in deinem Kommentar hatte ich auch noch einen Satz, den möchte ich einfach mal so vorlesen, weil der hat mich auch echt umgehauen. Du hast da geschrieben, in der aktuellen Rechtsprechung kann es sogar als strafmildernd angesehen werden, wenn ein Mann eine Frau tötet, die sich von ihm trennen wollte oder getrennt hat.
Das ist in der Tat so, weil das Ganze dann mit einem psychischen Ausnahmezustand beim Täter begründet wird. Du hast ihn verlassen, das ist ja so ein bisschen das, was man dem Opfer dann ja quasi hinterherruft. Du hast ihn verlassen und deshalb hatte er so ein ganz kleines bisschen Recht, auch dich zu töten. Und das ist ja auch dieses völlig Widersinnliche und auch der Grund, warum ich mich zu diesem Kommentar entschieden habe, weil ich da finde, da muss sich in der Rechtsprechung was ändern. Tatsächlich gab es im August 2023, hat die Ampelregierung ein neues Gesetz verabschiedet, was es noch so ein bisschen härter bestraft. Aber man muss sich mal überlegen, wenn mein Partner oder mein Ex-Partner, wie in diesem Fall, mich zu sich nach Hause einlädt, dann habe ich ja ein Vertrauensverhältnis dazu. Ich denke ja nicht, ich rechne nicht damit, dass ich da zu Schaden komme. Und wenn wir uns jetzt nochmal auch konkret auf diesen Fall beziehen, sie hätte ja auch Gelegenheit gehabt, zwischendurch zu gehen, aber vielleicht ist sie da geblieben, weil sie halt dieses Vertrauensverhältnis hatte. Und gerade aus diesem Grund sollte meines Erachtens nach das mit in die Mordmerkmale aufgenommen werden und dadurch dann halt einfach eine Rechtssicherheit hergestellt werden, um auch Frauen und Mädchen zu schützen, weil das einfach viel zu häufig vorkommt.
Das ist irgendwie ja auch noch so ein ganz alter Besitzanspruchsdenken aus einer viel zu alten Zeit, dass man irgendwie über Frauen verfügen kann oder dann einfach das so argumentiert. Und das ist immer noch nicht im Rechtssystem geändert worden. Das muss man auch mal ganz deutlich so zur Sprache bringen. Vielleicht nur abschließend, wir haben das jetzt über die Femizide gesprochen. Also wenn Frauen und Mädchen Opfer werden, das gibt es theoretisch aber auch andersrum.
Genau, da gibt es auch einen Begriff für, das ist der Androzid. Nur der kommt natürlich überhaupt nicht so oft zur Sprache, weil es einfach eine verschwindend geringe Zahl ist. Und auch diese Morde ja ganz anders stattfinden. Frauen morden, wenn sie denn morden oder töten, anders als Männer es tun. Und Männer ja viel aufsehenerregender,
brachialer, blutiger.
Genau, brachialer, blutiger, wie halt dieser Fall mit diesen 98 Messerstichen zeigt.
Das muss man so sagen. Arne, vielen Dank, dass du uns heute diesen Fall erklärt hast. Dankeschön.
Ja, gerne, Julia.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich von Tatort Nordwesten. Ich hatte es auch eingangs gesagt, ich sage es gerne jetzt nochmal. Folgt uns gern auf Instagram. Vielleicht werden wir bald schon wieder eine Live-Aufnahme planen. Dann werdet ihr dort auf jeden Fall informiert. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne in eurem Freundeskreis oder gebt uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das wird uns sehr dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.